Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 124 des NBA-Podcasts hier It Swish. Ja, wie ihr merkt, bin ich jetzt wieder einigermaßen fit. Ich habe immer noch ein kleines bisschen Husten und noch ein bisschen Halsschmerzen, aber ich denke, für die Folge müsste es jetzt gerade gehen. Und ja, herzlich willkommen, wie gesagt, zur neuen Folge. Wir beschäftigen uns heute mit einem Team, was ich dieses Jahr schon mal erwähnt habe in einer Folge, aber tatsächlich nicht weiter großartig beachtet hatten, weil sie auf dem Weg waren, sehr, sehr anders zu performen und sich jetzt aber auf einem komplett anderen Weg befinden. Dementsprechend viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Here it's Swish.
After the buzzer. Die Here Swish Teamanalyse.
Die Rede ist von den Boston Celtics, denn ich habe mir das Ganze jetzt mal rausgesucht. Die standen 16-19 und ja, waren damit relativ weit unten in der Eastern Conference, beziehungsweise zumindest im unteren Mittelfeld, so in Richtung Platz 9-10. Seit diesem Spiel haben sie aus den letzten 31 Spielen 23 gewonnen, haben also einen Rekord von 23-8 und stehen jetzt mittlerweile bei 39-27, stehen damit auf Rang 5 in der Eastern Conference und haben auch die letzten 3 Spiele wieder gewonnen und aus den letzten 10 Spielen auch schon wieder 8 Siege eingefahren, sind also gerade absolut auf dem Weg nach oben, auf dem Weg in Richtung Top der Eastern Conference. Und dafür ist jetzt natürlich gerade die richtige Saison. Denn wir haben generell einfach in der Eastern Conference ein unglaublich offenes Rennen. Wir haben viele Teams, die immer wieder mit Verletzungen strugglen oder eben auch mit Corona-Infektionen oder auch mit anderen Sachen, die da eben nochmal eine Rolle spielen, wie dann zum Beispiel Trades etc. oder dann eben zum Beispiel die Brooklyn Nets, die dann eben immer noch damit strugglen, dass Kyrie Irving nur bei Auswärtsspielen ran darf. Und so gibt es dann eben, ja, genau solche Möglichkeiten, einfach dann von unten die ganze Eastern Conference einfach wieder mit aufzurollen, einfach weil es unglaublich knapp ist. Das einzige Team, was ich jetzt gerade oben so ein kleines bisschen mit absetzen kann, sind die Miami Heat. Die sind jetzt mittlerweile 3 Spiele vor dem Zweitplatzierten, vor den Philadelphia 76ers. Dahinter haben wir dann auch schon wieder die Milwaukee Bucks, die jetzt die letzten 4 gewonnen haben, aber auch nur 6 von 4 aus den letzten 10. Die Chicago Bulls, die nach 5 Siegen in Folge, 5 Niederlagen in Folge jetzt gerade kassiert haben, auch hier natürlich größtenteils durch Verletzungen. Und die dadurch jetzt aber so schnell abgerutscht sind von eben Zweiter in der Eastern Conference auf jetzt schon den 4. und nur noch ein halbes Spiel vor den Boston Celtics. Und genau das meine ich einfach. Es ist einfach eine unfassbar lange Saison. Es ist einfach unglaublich schwierig, dieses krasse Niveau, was einfach in der gesamten Liga herrscht, so lange mit durchzuhalten. Das sieht man jetzt gerade auch sehr, sehr gut in der Western Conference, jetzt zum Beispiel an den Golden State Warriors. Auch hier natürlich fehlt mit Draymond Green unglaublich wichtiger Spieler. Trotzdem haben sie jetzt auch die letzten 5 Spiele alle hintereinander wieder verloren und sind dadurch jetzt das erste Mal seit langem nicht mehr in den Top 2 der Western Conference, sondern jetzt eben auf den 3. Platz mit abgerutscht. Und das, obwohl die Memphis Grizzlies auch nur in Anführungsstrichen 6 aus den letzten 10 Spielen gewonnen haben. Hier gibt es nur ganz, ganz klar die Phoenix Suns, die einfach, ja, weiter marschieren, die 51-13 stehen. Das ist wirklich auch das einzige Team, was aktuell über 50 Siege hat oder auch nur über 45. Und ich finde, das zeigt einfach schon wunderbar, wie knapp diese Liga einfach in dieser Saison ist. Und das öffnet dann natürlich Türen für die Boston Celtics. Die Boston Celtics generell zeichnen sich vor allem jetzt gerade in dieser Siegesserie durch eins aus, durch ihre Defense. Die ist einfach unglaublich gut. Sie starten ja meistens mit einer Line-Up aus. Natürlich Jaylen Brown, Jason Tatum, ja, Al Horford, Robert Williams meistens auf den beiden großen Positionen. Und dann ist natürlich noch die Frage, okay, wir spielen jetzt gerade die Lead-Guard-Position. Natürlich Marcus Smart, einfach ein unglaublich guter Verteidiger. Und das ist genau die Krux quasi einfach in dieser Aufstellung. Man hat einfach 5 richtig, richtig gute Verteidiger am Start. Mit Marcus Smart hat man diesen krassen Kettenhund, mit Jaylen Brown und Jason Tatum natürlich die 2 Leute, die die Offensive bringen sollen, aber die eben auch defensiv in der Lage sind, die Gegner zu stoppen, die viel Länge mitbringen, bis und die vor allem sehr, sehr switchbar sind. So sind beide relativ groß, 6'8 im Sinne von oder im Fall von Jason Tatum, 6'6 im Fall von Jaylen Brown. Also alles so 1, ja, 96 müsste, glaube ich, Jaylen Brown sein, 1,98 so die Ecke. und Jason Tatum eben nochmal so, ja, so 6 cm größer, so 2,3 Meter, 2,4 Meter. Und die dazu haben, hat gerade Jason Tatum, finde ich, noch sehr, sehr lange Arme. Das macht das Ganze dann unfassbar schwierig für den Gegner. Dann hat man eben auf der 4 mit Al Horford einen sehr, sehr erfahrenen Spieler, der auch schon in seiner Karriere so dieser Center in der Verteidigung war, der auch wieder 6'9 ist, also auch hier wieder eine ordentliche Größe wieder mitbringt, der auch sehr, sehr viel switchen kann, der sich auch am Perimeter mitbewegen kann. Und dann eben noch auf der Center-Position Robert Williams, auch hier noch ein junger Center, der definitiv noch Upside mitbringt, der vor allem aber unfassbar athletisch ist, der so seine fehlende Größe eben mit 6'8, also genauso groß wie Jason Tatum, durch unfassbare Athletik und Sprungkraft einfach wieder wettmachen kann. Und das macht diese Defense einfach unglaublich gut. Dann kommen jetzt von der Bank eben noch Spieler wie zum Beispiel Grant Williams, der ein richtig guter 3&D-Spieler ist diese Saison. Peyton Pritchard, ebenfalls ein Spieler, der sehr, sehr bissig sein kann in der Verteidigung. Dann natürlich noch Derrick White, auch der absolut dafür bekannt, dass er in der Defense auch mal richtig schön zumachen kann, wenn er Bock hat. Daniel Theis sowieso. Und dann hat man eben einfach ein Team oder einfach eine Rotation, die einfach in der Lage ist, den Gegner zu stoppen. Und dann vorne, muss man es einfach ganz klar so sagen, regelt es jetzt gerade einfach Jason Tatum. Was der gerade abreißt, ist einfach unfassbar gut. Ist einfach richtig, richtig stark. Der zieht insgesamt oder holt in dieser Saison 26,5 Punkte pro Spiel, dazu noch 8 Rebounds und 4 Assists, trifft 44% aus dem Feld und 34% von draußen. Natürlich sind die Quoten jetzt gerade nicht wirklich überragend, aber wenn du es eben schaffst, den Gegner so oft zu stoppen, brauchst du auch nicht unbedingt dann die perfekte Offensive. Du musst es eben einfach dann nur schaffen, mehr Würfe als der Gegner zu treffen, und das tun die Boston Celtics und das machen sie richtig, richtig gut. Der Gegner hat zwar sogar einen Wurf mehr als die Celtics, aber die Celtics treffen eben einen mehr, weil sie es schaffen, die schlechteste Feldwurfquote des Gegners zu erzwingen, die wir in der Liga haben, nämlich nur 43,2%. Sie selber treffen auch nur 45,6%, das ist nicht gut, das ist Platz 20 in der gesamten Liga, aber durch ihre unfassbar starke Defense ist es eben trotzdem nochmal 2% mehr als der Gegner. Beim Dreier ist es übrigens genauso ähnlich, auch hier erzwingen sie die zweitschlechteste Quote des Gegners, nämlich 33,8%. Treffen selber auch hier wieder mit der 10 schlechtesten Quote, Platz 21 mit 34,7, aber auch hier trotzdem wieder deutlich besser als eben die Gegner. Dazu treffen sie einfach mal ihre Freiwürfe. 81,5% ist wahnsinnig gut, ist auch hier wieder die zweitbeste Quote der gesamten Liga. Und das reicht dann einfach insgesamt aus. Man hat dann insgesamt einfach mehr Power oder dann mehr Kraft dann einfach als der Gegner, einfach nur, weil man es schafft, seine Offensive komplett zum Erliegen zu bringen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass man die wenigsten Assists zulässt, nämlich nur 21,6 pro Spiel. Man selber spielt 24, das ist immerhin Tabellenmittelfeld. Das ist völlig in Ordnung und das reicht dann eben einfach komplett mit aus. Die Boston Celtics sind einfach wahnsinnig gut darin, das Scoring des Gegners zu minimieren und dann einfach selber die Möglichkeiten, die sie offensiv haben, häufiger auszunutzen, als die Gegner sie eben haben, gegen sie zu scoren. Und das macht sie unfassbar gefährlich jetzt gerade mit in dieser Defense. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, das ist ja ein interessantes Konzept, aber wie läuft es dann eben in den Playoffs, wenn man dann eben auf Teams trifft, auf sehr, sehr viele Teams, die unfassbar viele Stars haben, die es halt einfach schaffen können, um 1 gegen 1 zu kreieren. Ich finde, man hat es jetzt erst ganz gut gesehen gegen die Brooklyn Nets. Das Spiel kam jetzt am Sonntag um 19 Uhr auf The Zone, das habe ich mir natürlich angeguckt. Und ich meine, da haben auch schon Kevin Durant mitgespielt, da hatten Kyrie Irving mitgespielt. Das sind auf jeden Fall zwei Leute, wo man sich denken könnte, okay, wenn es jemanden gibt, die diese Defense wirklich auch attackieren können, die da eine Chance haben, das zu machen, dann sind es ja wohl die Brooklyn Nets. Das ist absolut richtig und sie werden es auch nicht verhindern können, dass ein Kevin Durant gegen sie, ich glaube 38 Punkte waren es, holt. Aber sie können eben verhindern, dass die anderen Spieler gut sind. Sie haben verhindert, dass ein Kyrie Irving gut in die Zone reinziehen kann und da eben seine Stärke am Ring mit ausspielen kann. Irving musste sich größtenteils auf die Midrange verlassen, weil auch sein Dreier nicht so wirklich gut gefallen ist. Und natürlich sind es dann so Buckets, die kannst du dann halt nicht verhindern. Wenn dann eben einfach ein Spieler wie Kevin Durant oder auch wie Kyrie Irving kommt mit seiner individuellen Klasse und dich im 1 gegen 1 schlägst, ja, dann ist das halt in Ordnung. Aber was die Celtics dann gerade in den letzten 2-3 Minuten sehr, sehr gut gemacht haben, sie haben es dann geschafft, über Doppeln von Kevin Durant den Ball aus seinen Händen rauszubekommen. Und dann hast du ein wahnsinnig gutes Phänomen, denn dann hast du quasi dafür gesorgt, dass alle anderen Spieler, die im Spiel drin sind, ob das jetzt, weiß ich nicht, Bruce Brown meinetwegen waren, auch wenn der gerade in der ersten Halbzeit noch sehr, sehr ordentlich noch gespielt hat, oder wer auch immer. Wenn du es schaffst, den Ball quasi nicht in deren Hände kommen zu lassen oder der Ball einfach nicht in deren Hände kommt, die nicht zum Abschluss kommen und dann auf einmal in den letzten 3 Minuten sie dann den Ball bekommen müssen und dann auf einmal die entscheidenden Würfe treffen müssen, dann sind sie einfach nicht im Rhythmus. Und das haben die Boston Celtics unglaublich gut gemacht. Sie haben natürlich keine Chance gehabt, Kevin Durant so dauerhaft aus dem Spiel rauszunehmen. Diese Chance hast du nicht, diese Chance wirst du nicht haben. Wenn Kevin Durant ein gutes Spiel hat, dann kannst du ihn nicht stoppen. Er ist dafür zu gut und er ist auch einfach dann zu groß. Aber du kannst es schaffen, die anderen Spieler dann zumindest nicht reinkommen zu lassen ins Spiel. Und dann durch das Doppeln von Kevin Durant zwingst du eben den Ball aus seinen Händen in die Hände der anderen 4, die eben noch mit auf dem Platz stehen. Natürlich ist da noch ein Kyrie Irving mit dabei, muss dann halt gucken, dass das Doppelteam dann halt nicht von Kyrie Irving kommt, sondern vielleicht halt von einem anderen Spieler, der vielleicht von draußen nicht so viel mit dem Ball anfangen kann. Vielleicht, keine Ahnung, DeAndre Bembry oder eben auch ein Bruce Brown. Wenn die Bälle jetzt gerade in der Dreierlinie bekommen, dann ist das so, dann werden die jetzt höchstwahrscheinlich aber nicht den Dreier reinschmeißen, beziehungsweise zu nicht so einer hohen Quote, wie wenn Kevin Durant den Ball nimmt. Und ich finde, das ist ein unglaublich gutes Defensivkonzept, was die Boston Celtics sich da rausgeholt haben, was sie da gemacht haben, was sie ausprobiert haben oder was sie durchgezogen haben. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Sie haben dieses Spiel letztendlich dann gewonnen. Natürlich war Jason Tatum offensiv einfach wahnsinnig gut. Natürlich kann der jetzt auch nicht in jedem Spiel 54 auflegen, 53 auflegen, so die Ecke. Natürlich ist das nicht möglich. Aber du spielst ja auch nicht jede Nacht gegen Kevin Durant und Kyrie Irving. Und in den meisten Nächten, in denen du eben spielst, spielst du eben nicht gegen Teams, die diese krasse Scoring-Power haben von eben einem Kevin Durant oder eben auch von einem Kyrie Irving, sondern du spielst eben gegen Teams, die du halt so auf jeden Fall mitschlagen kannst. Die große Frage ist jetzt halt, okay, wie läuft das jetzt, wenn du zum Beispiel in den Playoffs das gerade gegen die 76ers spielst oder eben gegen die Miami Heat oder so oder gegen die Milwaukee Bucks, die einfach nochmal starke andere Qualitäten haben, sag ich mal, die nochmal auch nochmal andere Leute haben, die viel nochmal mit dem Ball mit anfangen können. Jetzt zum Beispiel die Bucks mit nicht nur mit Giannis Antetokounmpo und Middleton, sondern jetzt auch nochmal mit Jrue Holiday. Was machst du mit denen? Und ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin da eigentlich relativ positiv trotzdem noch aus Celtics Sicht. Denn man sieht jetzt gerade diese Teams relativ oft in der Regular Season. Das muss man einfach mal klar so sagen. Die spielen alle in einer Conference. Das heißt, die spielen mindestens 3-mal gegeneinander pro Saison. Und da kannst du wirklich viel mit ausprobieren. Und jetzt wird es natürlich eben spannend, ob sie es jetzt schaffen, dieses Konzept einfach nochmal mit zu übertragen, dass sie das jetzt eben hinbekommen, das auch in den Playoffs so mit durchzuziehen. Sie sehen jetzt halt, okay, sie haben gegen die Grizzlies jetzt gerade gewonnen damit, im vorletzten Spiel, sie haben gegen die Brooklyn Nets damit gewonnen, sie haben gegen die Hawks damit gewonnen, auch davor wieder gegen die Nets gewonnen, sie haben auch schon gegen die Sixers damit gewonnen, gegen die Nuggets und so weiter. Sie haben die Möglichkeit, auch richtig, richtig gute Teams zu schlagen. Die Frage ist dann, ob sie genug Offensive quasi aufs Board bekommen, damit es dann halt funktioniert. Du musst natürlich trotzdem, es fängt mit der Defense an, aber du musst es eben dann auch schaffen, dann daraus Kapital zu schlagen, indem du dann offensiv dann Punkte holst. Und dafür haben sie aber eigentlich jetzt mittlerweile einen richtig guten Kader zusammen. Natürlich, du hast mit Jason Tatum jetzt erstmal die klare Nummer 1. Ich muss sagen, ich war so, mal gucken, ob das jetzt unbedingt so nötig ist, dass sich jetzt Jason Tatum und Jaylen Brown so ein bisschen einigen, wer jetzt gerade der erste Scorer ist und wer der zweite. Ich finde, es kristallisiert sich jetzt gerade immer mehr raus, dass Jason Tatum der erste Scorer ist. Er nimmt 3 Würfe mehr pro Spiel, das klingt jetzt noch nicht so wirklich viel. Ich finde, gerade jetzt aber eben in den Spielen, wo er dann eben heiß ist und so, lässt Jaylen Brown ihn das auch komplett machen. Das ist auch gut. Ich glaube, die haben einfach ein unglaublich gutes Verhältnis, die beiden. Und auch generell haben sie, glaube ich, einfach einen richtig schönen Locker-Room da zusammen, dass jeder den anderen einfach mit unterstützt und jeder für den anderen arbeitet. Trotzdem ist Jaylen Brown unfassbar wichtiger Faktor in dieser Offensive, denn er ist eben so dieser zweite Star, der ein bisschen effektiver ist noch als Jason Tatum in dieser Saison. Also er trifft 46% aus dem Feld und 35% von draußen. Und auch er bringt eben nochmal 23 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists nochmal mit rein. Die Defense, wie gesagt, ist von beiden unfassbar wichtig. Ist generell ein unfassbar wichtiges Konzept, einfach dass die Celtics jetzt egal fahren. Aber auch offensiv spielt er eben eine unfassbar wichtige Rolle. Dann hat man eben noch Spieler wie dann eben Marcus Smart, der dann vor allem dazu da sein sollte, eigentlich dann den Dreier zu treffen. 32,6% ist jetzt aktuell nicht so wirklich gut, das ist aber das, was er jetzt gerade mit trifft. Du hast einen Derrick White, der bei den Celtics bislang auch erst 27% seiner Dreier trifft, aber auch hier wieder 11 Punkte mit einstreut. Du hast einen Al Horford, der 10,3 Punkte holt und einen Robert Williams, der auch wieder 10 holt. Das heißt also, du hast schon mal alle Spieler aus der Starting 5 plus Derrick White, die mindestens 10 Punkte im Schnitt holen. Und dann hast du eben von der Bank zum Beispiel nochmal einen Grant Williams, der fast 8 Punkte pro Spiel holt, aber vor allem 44% seiner Dreier trifft. Du hast einen Peyton Pritchard, der auch 3 Dreier fast pro Spiel nimmt und 37,5% davon trifft. Und das sind eben nochmal so interessante Sachen, die oder interessante Faktoren, die einfach unglaublich wichtig werden können. Noch in den Playoffs. Denn du hast dann zumindest schon mal mit Grant Williams nochmal von der Bank jemanden, auf den du dich verlassen kannst, und auch Derek White. Und dann hast du mit Daniel Theis auch nochmal einen, der, wenn er dann komplett fit ist, das ist er jetzt gerade noch nicht, ich finde, das sieht man, dass er eben bei den Houston Rockets einfach irgendwann auf die Bank gesetzt wurde und die gesagt haben, nö, wir spielen dich jetzt gerade nicht mehr, wir wollen jetzt gerade unsere Jungen entwickeln. Und ich finde, das merkt man jetzt halt. Jetzt ist er wahrscheinlich einfach noch nicht so ganz game ready, ist wahrscheinlich noch nicht so ganz auf dem Level, auf dem er jetzt sein möchte, sein kann. Trotzdem holt er jetzt insgesamt schon 4,5 Punkte und 4,3 Rebounds. Das ist schon mal für die ersten 6 Spiele, die er jetzt gemacht hat, in 13 Minuten eine sehr, sehr ordentliche Statistik. Aber auch hier wird Daniel Theis sich natürlich wieder verbessern. Er wird wieder in Shape kommen, sage ich mal, und dann eine sehr, sehr gute Backup-Rolle spielen können. Und dann hast du von der Bank einen guten Guard mit Derek White, einen guten, ja, Forward in Grant Williams und dann nochmal einen guten Power-Forward-Center, einen guten Big-Man einfach nochmal in Daniel Theis. Und das ist ein Konzept, was extrem gut funktionieren kann. Natürlich wird es dann eine relativ kleine Rotation, wahrscheinlich dann nochmal eine 8-Mann-Rotation. Das ist dann eben so. Vielleicht kommt ein Romeo Langford nochmal mit rein oder ein Aaron Neesmith oder keine Ahnung. Ich hoffe, ich sage jetzt gerade nicht schon wieder Spiel oder jetzt Namen von Leuten, die jetzt gerade schon getradet wurden, denn ich glaube tatsächlich, einer von beiden ist schon wieder weg. Wie auch immer, auf jeden Fall haben die Boston Celtics noch ein paar kleine andere Varianten, sage ich mal. Aber insgesamt muss man jetzt einfach schauen, dass man mit diesem Roster, was man jetzt gerade hat, es durchziehen kann. Dass man jetzt mit diesem Roster, was man hat, in den Playoffs mit agieren kann. Natürlich ist, man hat jetzt wieder nicht so die unfassbar breite, das unfassbar breite Team. Ich denke, das ist klar. Man hat eben nur diese 8 Leute, sag ich mal, auf denen man sich wahrscheinlich in den Playoffs großartig verlassen kann. Die Frage ist halt, ist ein Peyton Pritchard zum Beispiel spielbar? Weiß man eben nicht. Wenn er nicht spielbar ist, dann wird eben noch mehr Aufgabe auf die Starter kommen und dann eben auch nochmal auf Derek White. Dann werden die einfach alle nochmal eine größere Rolle spielen müssen, dass das einfach insgesamt mit passt. Traue ich den Boston Celtics aber trotzdem zu, dass sie in den Playoffs erfolgreich sind? Ehrlich gesagt schon. Weil mich ihr Konzept einfach unglaublich überzeugt. Weil Emi Udoka, der Coach, es geschafft hat, aus diesem Team ein wirklich gutes Team zu machen. Dass er es trotzdem geschafft hat, dass dieses Team nicht so groß an sich zweifelt. Sie sind nicht wirklich gut reingekommen in die Saison, habe ich gerade eben schon gesagt. Und jetzt schaffen sie es eben einfach immer mehr, ihren Spielstil mit durchzuziehen, dem Gegner ihren Spielstil mit aufzudrängen. Und dieser Spielstil liegt ihnen einfach unglaublich gut. Sie schaffen es wahnsinnig gut, den Gegner zu stoppen und dann daraus in der Offensive Kapital zu schlagen. Sie machen das Spiel unglaublich langsam, haben die 24. höchste Pace, also quasi siebtlangsamste in der gesamten Liga, fahren nur 96,6 Angriffe pro Spiel und haben einfach ein unfassbar gutes Net-Rating. Sie sind insgesamt, was die Defense angeht, das zweitbesteste Team, das zweitbesteste vor allem, das zweitbeste im Defensiv-Rating mit 106,4. Sie sind da jetzt aber auch schon länger auf dem Weg, weiter nochmal nach oben zu kommen. Das ist jetzt halt noch, weil der Anfang der Saison natürlich auch nochmal mit drin ist. Offensiv sind sie nur in Anführungsstrichen auf Platz 13 mit 112. Aber die Differenz ist eben trotzdem bei plus 5,6, was das viertbeste Netrating der gesamten Liga ist, weil sie es eben schaffen, defensiv so unglaublich gut zu spielen. Wenn man sich jetzt gerade das Expected Win-Loss jetzt gerade mit anguckt, dann sieht man eben auch, wo sie vom Netrating her eigentlich sein müssten, nämlich bei 44-22. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt und das mal vergleicht, das ist genau das, was die Miami Heat aktuell auf dem Board haben und was auch die Memphis Grizzlies gerade auf dem Board haben. Das heißt also, im Osten wäre es quasi geteilter erster Platz und im Westen der geteilte zweite. Und ich finde, da sieht man schon relativ gut, wo dieses Team tatsächlich eigentlich stehen könnte. Die Boston Celtics könnten, wenn sie direkt von Anfang an es schon geschafft hätten, so zu spielen, noch weiter oben stehen. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass dieses Team sich einfach immer weiter verbessert hat, dass dieses Team immer weiter zusammengewachsen ist, dass auch nochmal von außen gute Faktoren nochmal mit reingekommen sind. Ich glaube, dieser Dennis Schröder-Trade war unfassbar gut. Dieser Trade für Derek White war unglaublich wichtig. Ich finde, das sieht man jetzt gerade wahnsinnig gut, einfach darin, dass man, ja, Derek White jetzt eben hat. Man hat ihn jetzt bislang für 10 Spiele, 8 davon wurden jetzt gewonnen. Das ist unfassbar stark, das ist unfassbar gut und das zeigt eben einfach, wie viel Derek White einfach nochmal wert sein kann in diesem Team. Natürlich wäre mit Dennis Schröder auch nochmal ein interessanter Faktor, nochmal von der Bank vielleicht mal mit dabei gewesen, den man jetzt nicht hätte vernachlässigen können. Das wäre sicher in den Playoffs nochmal eine andere Variante gewesen. Ich finde, so hat man jetzt aber schon den besseren Verteidiger jetzt gerade in Derek White und den theoretisch auch besseren Shooter. Und ich glaube, das ist das, was dir jetzt als Boston Celtics insgesamt mehr hilft. Denn du kannst immer noch in den Playoffs die Minuten von Jason Tatum und Jaylen Brown ein bisschen staggern, dass immer einer von beiden auf jeden Fall auf dem Platz ist und dann brauchst du nicht unbedingt dieses Playmaking von Dennis Schröder. Er hat es da schon gezeigt, dass er sich da stark verbessert hat und das fand ich auch gut, also Dennis Schröder jetzt meine ich. Aber du hast eben trotzdem noch andere Spieler, wie jetzt zum Beispiel eben dann Jason Tatum und Jaylen Brown und auch ein Marcus Smart, die eben jetzt dazu noch mehr in der Lage sein sollen, den Ball selber zu führen, den Ball selber zu handeln und dann einfach über Passing dann eben auch nochmal weitere Lücken zu ziehen. Und dann ist Derrick White eben einfach der wertvollere Spieler, weil er eben auch in der Lage ist, den Dreier eher zu treffen, als es ein Dennis Schröder tut. Natürlich ist das jetzt bislang noch nicht so wirklich der Fall, seit er jetzt da ist. Aktuell trifft er sogar schlechter, wesentlich schlechter als das, was Schröder bei den Celtics gemacht hat in dieser Saison. Ich glaube aber, jeder weiß, dass Derrick White an sich ein Typ ist, der in der Lage ist, den Dreier reinzuwerfen. Und zwar nicht nur so ein kleines bisschen, sondern eigentlich auch zu einer ganz guten Percentage, auch wenn seine Karrierequote nur bei 34% liegt. Und trotzdem hat er eben auch schon Saisons gehabt, wo er fast 7 pro Stück auch geworfen hat und die eben auch mit fast 35% abgeschlossen hat. Er ist also durchaus in der Lage dazu, auch ein relativ High-Volume-Shooter zu sein und trotzdem relativ effizient. Und das ist eben einfach genau das, was die Boston Celtics gebraucht haben. Einfach nochmal, um den Floor noch weiter auseinanderzuziehen, offensiv für Jason Tatum und für Jaylen Brown, dass die einfach ihre Stärke ausnutzen können, dass die entweder im 1 gegen 1 dann eben scoren können und dann einfach versuchen können, in Richtung Zone durchzukommen und dann entweder eben die freien Leute zu finden oder selber abzuschließen. Zum Abschluss ist also nochmal zu sagen, dass die Boston Celtics mich aktuell, wie sie spielen, unfassbar überzeugen. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht, als ich eben gesehen habe, wie sie zum Beispiel gegen die Memphis Grizzlies auch geschafft haben, Ja Morant rauszuhalten und wie sie es jetzt auch geschafft haben, gegen die Brooklyn Nets, vor allem Kyrie Irving, nicht so richtig zur Entfaltung kommen zu lassen. Natürlich hat er dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, 25 Punkte geholt und so, aber ich finde, man hat trotzdem nicht so diesen krassen Impact von dem Kyrie Irving gehabt, wie man es sich wahrscheinlich aus Brooklyn Nets sich davor erhofft hatte. Und das sind eben genauso Faktoren, die mir zeigen, dass die Boston Celtics ein unfassbar gutes Team sind. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wo es jetzt gerade noch hingeht für dieses Team, denn aktuell sind sie einfach dabei, schon wieder richtig guten Winning-Basketball gerade zu spielen und sich noch weiter nach oben zu ziehen im Standing. Und dann wird es natürlich super interessant, gegen wen man dann eben spielt, dann zum Beispiel in der ersten Runde der Playoffs und so. Der TD Garden ist dann sowieso einfach ein richtiger Hexenkessel. Und jetzt ist eben nicht mehr so viel mit übrig. Wenn man das jetzt mal so guckt, wie viele Spiele alle Teams noch haben, es sind keine 20 Stück mehr, immer noch so 18. Dann wird es eben super interessant. Ich denke, dass sich die Boston Celtics noch Homecourt sichern werden. Sie sind gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Chicago Bulls dagegen unfassbar verletzungsgebeutelt. Also ich denke, die ziehen sich auf jeden Fall noch ein. Und dann könnte es eben passieren, dass sie dann zu Hause spielen. Direkt mal die erste Serie. Und das ist natürlich, gerade eben wenn du so einen großen oder so einen Basketball-Tempel hast, wie den TD Garden, einfach ein unfassbar wichtiger Vorteil, der gerade in so einer knappen Serie am Ende nochmal so einen kleinen extra Schub nochmal verpassen kann. Von daher, wie gesagt, ich bin super gespannt. Ich glaube, Homecourt schnappen sie sich auf jeden Fall. Die Frage ist, ob sie es dann eben noch schaffen, zum Beispiel die Milwaukee Bucks oder die 76ers nochmal mit anzugreifen. Sie hätten dazu die Qualität, ist dann halt nur die Frage, ob sie es dann wirklich schaffen. Und dann bin ich wirklich auch unfassbar gespannt, wie es in den Playoffs läuft mit diesem aktuellen Konzept, was sie jetzt haben, mit dem Kader, den sie sich jetzt gerade zusammengebaut haben, ob ihre Tiefe, ihre leicht fehlende Tiefe ihnen auf die Füße fällt oder ob es trotzdem einfach reicht, weil sie einfach so einen unfassbar guten Kader haben, vor allem eben in der Defensive, vor allem eben in der Starting Five. Es sind einfach wieder unfassbar viele spannende Fragen, die ich mir jetzt gerade schon wieder stellen kann. Ich denke auf jeden Fall, dass sie ein unfassbar starkes Team sind, was durchaus eine Überraschung nochmal zeigen kann in den Playoffs, was durchaus einen positiven Impact nochmal haben kann, was uns zeigen kann, okay, hier guckt mal, das können Teamwork und eben Einsatz in der Defense einem Team bringen. So weit kann ein Team kommen, auch wenn es jetzt offensiv jetzt nicht überragend ist. Das ist jetzt kein eye-opening Basketball, der jetzt gerade gespielt wird in der Offensive, aber er funktioniert eben einfach nur, weil die Defense so unfassbar stark ist. Von daher, ich bin unfassbar gespannt, was jetzt noch so passiert. Und ich wünsche euch vor allem erstmal eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns dann natürlich wieder am Samstag bei hier Zwisch. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und vielen Dank für die Genesungswünsche, die mir von allen Seiten von euch zugeflogen sind. Vielen, vielen Dank. Und dann, wie gesagt, bis Samstag. Bye.
Here it's Zwisch.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.